Ich denke, die meisten von euch waren hier gewesen letzte Woche. Wenn nicht, dann hört euch gerne auch nochmal online das an. Wir haben uns im Einführend angeschaut den Brief an die Epheser. Und wir haben letzte Woche angefangen mit dem Hauptthema, das Werk des Glaubens. Es ist ein Hauptthema, warum die, habe ich Epheser gesagt, Thessalonicher. Warum die Thessalonicher ein Vorbild waren für andere. Ein Hauptthema, das Werk des Glaubens. Sie haben zum einen den Glauben angenommen, zum anderen haben sie ein Lebenswerk des Glaubens gehabt. Und dieses Lebenswerk des Glaubens bestand aus genau diesen zwei Punkten, die wir eben immer, die ich immer wieder durchgehört habe. Bei Debbie und bei Schnaff. Aber auch bei der, wie hieß sie noch, Sophie? Nee, Sophie. Bei der Sophie, ganz genau. Das ist ein ganz normaler Prozess, in dem wir stehen. Wir alle haben Vorbilder, ob wir das wollen oder nicht. Wir haben eben ein Beispiel gehört von einem negativen Vorbild. Wir haben auch das gehört, die Prägung von Eltern und so weiter. Das kann einen total runterziehen. Und wir haben gehört, wie die Sophie in einen Prozess hineinkam. Da werde ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und mich hat mir das besonders auch gefallen bei euch beiden. Ihr seid im Grunde genommen da runtergekommen, um ein Stück weit auch in der Erwartung, wir kommen als Frischlinge, ja, in die Mission, und wir wollen jetzt mal lernen von den großen Vorbildern, die am Feld sind. Und nach dem Motto, was hier ja jetzt auch steht, ihr seid, also das ist ja aus 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis und Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ihr seid runtergekommen mit dem Wunsch, das macht man ja so, man geht aufs Missionsfeld und man will erstmal lernen, man will Nachahmer sein. Ja? Was kann ich jetzt lernen? Und plötzlich wurden sie da reingeschmissen in eine Situation und wurden in eine andere Rolle reingetan, nämlich sie mussten schon ausführen. Ausführungsphase geht nämlich dann weiter. In dem Vers heißt es nämlich weiter, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Mit anderen Worten, Debbie und Schnaff waren lange Jahre hier in der Gemeinde. Sie haben vieles lernen können, nachahmen können, nachfolgen können. Sie hatten Vorbilder, sei es in der Schule, in der Ausbildung, in der Gemeinde. Wir hatten auch viele Gespräche mit ihnen geführt. Sie sind gewachsen im Glauben, sind gewachsen mit dem Herrn. Ja? Und sind jetzt in eine Situation gekommen und der Herr hat den Eindruck gehabt, okay, ihr beiden, die sind fit, die kommen jetzt in die Rolle der Vorbilder hinein. Obwohl sie den Eindruck hatten, wir wollen jetzt erstmal lernen. So ist oft Gottes Timing. Ja? Aber wir haben also gesehen, ich sehe das sehr schön, in dem Leben von den beiden. Sie kamen dann an einen Punkt, wo sie gesagt haben, Mensch, wie soll das weitergehen? Es gibt ja gar nichts hier zum Nachahmen. Ja? Wo sind die Vorbilder? Hier funktioniert nichts. Und dann in dieser Orientierungsphase ist es so, ich habe so den Eindruck, als hätte Gott euch gesagt, hier, packt das an, ich habe was für euch. Und dann kam diese Verbindung mit Jugend einer Mission, auch mit der Jüngerschaftsschule und sie dürfen jetzt ein Vorbild sein für andere Menschen. Im Grunde genommen ist das Thema, was wir letzte Woche angeschaut haben, zusammengefasst. Und ich möchte mit euch jetzt nochmal diese Pünktchen nochmal wiederholen, die wir letzte Woche gesehen haben. Die letzte Woche nicht da waren, ist gar nicht schlimm. Ich versuche das hier nochmal zusammenzubündeln. Okay. Wir haben gesehen, es die Anfangsphase, die Aneignungsphase, wir sind Nachahmer. Ja? Das heißt, wir bezeichnen uns ja als Nachfolger Jesu. Und wir sind als Menschen so geschaffen, dass wir uns orientieren. Deswegen heißt diese erste Phase ein Aufmerksamkeitsprozess. Wir sind ständig aufmerksam, wir beobachten. Wir beobachten Menschen, wir gucken, wo läuft was. Und wir haben gesehen, dieser Aufmerksamkeitsprozess ist davon abhängig, ja, die beiden sind da runtergekommen und haben aufmerksam geschaut, wo gibt es denn Vorbilder, sie haben keine gefunden. Okay? Aber genauso die Sophie, auch sie hat geschaut, wo gibt es Leute, wo kann ich mich orientieren? Und deshalb ist dieser Aufmerksamkeitsprozess abhängig von der Persönlichkeit des Modells. Und im Vers 6 steht, ihr seid unsere Nachahmer geworden, und die des Herrn. Man kommt manchmal in Phasen rein. Debbie und Schnaff waren da unten und plötzlich hatten sie keine menschlichen Vorbilder mehr, sondern nur noch die des Herrn. Das steht nämlich hier. Ja, da heißt es, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Den Herrn haben wir nämlich immer da. Versteht ihr? Der ist da und er möchte uns auch dieses Vorbild liefern. Wir haben gesagt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Vorbildern. Letzte Woche hat mich auch jemand gefragt, nach der Predigt, kann man denn auch einen Nicht-Christ als Vorbild haben? Gesagt, selbstverständlich. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch gelesen von dem Starbucks-Gründer. Wie hieß er nochmal? Howard Schultz. Biografie. Ein wunderbares Buch im Blick auf Leitung. Im Blick, wie kann ich leiten mit Vision. Dieser Mann hat eine Vision gehabt. Kaffee. Er wollte guten Kaffee der ganzen Welt bringen. Das war seine Vision. Also ich könnte von dieser Vision nicht leben, ja. Aber er hat es geschafft, guten Kaffee zu machen. Dieser Mann ist mir in seiner Art, wie er auch sein Unternehmen geführt hat, mir zum Vorbild geworden, auch als Pastor. Das ist durchaus halt eben auch möglich, ja. Aber ich glaube auch hier in der Gemeinde, Gott möchte, dass wir auch Rollen vertauschen. Zum Beispiel gerade auch Debbie und Schnaff sind in eine Vorbildrolle hineingeworfen worden. Paulus sagt dem Timotheus, sei du ein Vorbild. Gott möchte euch weiterführen. Gott möchte vielleicht, dass du ein Vorbild wärst für andere. Aber da sind wir jetzt gerade hier in dieser Phase noch nicht drin. Wir sind ja natürlich auch gleichzeitig auch immer Nachahmer. Und wir haben gesehen, es gibt menschliche Vorbilder. Es gibt natürlich die biblischen Vorbilder. Und darum lies deine Bibel. Ich habe wieder angefangen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Ja? Das mache ich jetzt schon zum zigsten Mal. Warum mache ich das? Weil ich immer wieder fasziniert bin, gerade im Moment 1. Mose, ja, von diesen Leuten. Wie haben die gelebt? Und ich bete darüber, Gott, was hast du mir da zu sagen? Das ist so interessant und so spannend. Und dann haben wir letzte Woche gehört, dann gibt es auch das innere Vorbild. Ja? Das innere Vorbild. Das innere Vorbild hat jeder Einzelne. Du hast Christus in dir. Du hast den Heiligen Geist in dir. Wir haben gesagt, im 1. Korinther 13 heißt es, wir sehen jetzt noch nicht klar, sondern wie durch einen Spiegel. Warum steht das da? Früher war ein Spiegel halt etwas, was nicht so war wie heute, ein Kristallspiegel, sondern man konnte nur verschwommen sich wiedersehen. Ja? Und wir haben ein Bild von Jesus in uns drin. Das heißt, er gibt uns ein Vorbild. Und je näher mehr Gott nahe zu sein, ist mein Glück, haben wir am Anfang gehört. Je näher wir an Gott sind, umso mehr haben wir das Vorbild. Und manchmal wird das auch klarer. Debbie und Schnaff waren da unten gewesen. Plötzlich hast du keine Vorbilder mehr und du gehst auf die Knie, du fängst an zu beten und plötzlich wird dir Jesus deutlicher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Ganzen drin. Also, ganz wichtig, einfach auch da dran zu bleiben. Und dann haben wir zum Zweiten gesehen, es ist auch abhängig von der Person des Beobachters. Sophie hatte schlechte Vorbilder gehabt. Und so hat sie sich dementsprechend auch entwickelt. Sie konnte niemand nachahmen. Und dann habt ihr gehört, dann kam der Cut, sie kam zur Tante. Die Tante war ein Christ und das erste Mal sieht sie einen Menschen, der Vorbild ist. Und sie kann diesem Vorbild nachlaufen. Es dauert natürlich, deshalb, das ganze Leben ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, wir können nicht von heute auf morgen das wieder ändern. Aber diese Tante hat sich sicherlich auch nicht so gefühlt als das Mega-Vorbild. Vielleicht hat sie sich auch noch nicht mal so mega geistlich gefühlt. Aber sie wurde zur Säule für die Sophie. Und Sophie kam über mehrere Umstände dann zur Jüngerschaftsschule. Nicht die Fische waren eher ein Vorbild, die waren ja ziemlich Schnuppe. Aber die Leute, die dort sind, auch hier wieder, im Grunde genommen Debbie und Schnaff und auch das Team, was da war. Ganz wichtig. Und dann der dritte Punkt. Auch da, Sophie, abhängig von der Beziehung, Moment, nee, da habe ich jetzt, genau, da wollte ich noch was zu sagen. Zweiten Punkt, lass ruhig meinen dritten Punkt stehen. Abhängig von der Persönlichkeit des Beobachters, genau, das war nämlich der Punkt, den ich sagen wollte. Wir haben eben mehrmals gehört, Sophie hatte starke Minderwertigkeitsgefühle. Ja? Das heißt, für sie war es auch schwer, irgendwas zu greifen. Jetzt plötzlich ein Vorbild zu nehmen, dem kannst du nacheifern. Wenn du dein Leben lang gesagt bekommst als Kind, du bist nichts, du bist Dreck, du bist hier nur der Dienstbote. Deswegen auch wieder Prozess, es dauert, bis du dahin kommen kannst. Ja? Und das ist wichtig. Jetzt haben wir gesehen, wo sie jetzt plötzlich Aufgaben übernimmt in diesem Werk. Und ich habe eben auch rausgehört, dass Jesus ihr deutlicher wurde, dass sie früher das nie verstehen könnte, dass jemand überhaupt sie lieb haben kann. Und jetzt sagt sie nach langer Zeit, Gott, ich habe das wirklich gespürt, Gott hat mich lieb. Was bedeutet das? Was macht das mit einer Persönlichkeit? Das heißt, Gott zeigt dir, du bist mir wertvoll. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig im Prozess drin. Und sprich, hier haben wir diesen Vers, den ich euch letzte Woche so personifiziert habe, ja, persönlich gemacht habe. Denn du bist, sagt Gott, denn du bist mein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die ich Gott vorher bereitet habe, damit du in ihnen wandeln sollst. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Aussage ist, die für Sophie absolut wichtig ist. Und das müssen wir verstehen, wer wir in Christus sind. Letzte Woche habe ich gesagt, mein Eindruck ist, das ist der Prozess, wo wir als Gemeinde im Moment drinstehen. Gott will uns rausführen aus diesem, das ist nämlich der Teufel, der einen immer wieder runtertritt. Er sagt, du bist nichts, du kannst nichts und du bist hier nur eine Nummer unter vielen. Nein, Gott hat dich geschaffen zu guten Werken. Gott hat ein gutes Werk für dich, in dem du wandeln kannst, ja. Und dann haben wir natürlich auch diesen letzten Punkt noch gesehen. Da geben wir eins weiter, genau. Den überspringen wir mal. Nee, den überspringen wir nicht, das ist noch wichtig. Diese zwei Dinge, die sind ja, Entschuldigung, ich jump hier ein bisschen schneller durch, weil wir wollen ja irgendwann dann auch mal fertig werden. Der Aufmerksamkeitsprozess ist abhängig von der Beziehung zwischen dem Modell und dem Beobachter, haben wir gesagt. Was bedeutet das? Das bedeutet im Blick auf Menschen, es ist wichtig, dass du Vorbilder hast, aber es ist wichtig, dass du prüfst. Ich habe eben gesagt, Howard Schultz war mein Vorbild. Kopiere ich ihn deshalb? Nein. Habe ich überhaupt eine Ahnung, wie dem sein moralisches Leben aussieht? Nein, ich weiß nur das, was ich im Buch gelesen habe. Trinke ich seinen Kaffee? Nein, ist mir zu teuer. Ja? Ich mache mir lieber selber ein. Versteht ihr? Darum geht es nicht. Es geht nicht. Du prüfst alles im Blick auf Menschen. Ich habe schon so viele Vorbilder gehabt im Dienst, auch Pastoren, die sind gefallen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der hat gesagt, ich bin im Moment ziemlich gefrustet, weil einige meiner Vorbilder, die sind alle auf die Nase gefallen. Prüfet alles. Das heißt, ich habe menschliche Vorbilder, aber ich weiß, sie sind fehlbar. Der Einzige, der nicht fehlbar ist, das ist Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass ich immer dieses innere Vorbild vor mir habe und nämlich von Gott weiß ich, dass alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. In ihm ist kein Wechsel von Schatten. Er ist immer der Gleiche. Da richte ich mich mehr und mehr drauf aus. Okay? Gut. Und dann haben wir gesehen, ist in dieser Nachahmungsphase, wenn ich unterwegs bin mit meinem Herrn, dann kommt dann bin ich in einem Prozess drin. Das ist der Gedächtnisprozess. Eins weiter? Genau. Man nennt den auch einen Behaltensprozess. Und da habe ich euch bitte mal den Vers Römer 12 gegeben. Genau. Und das ist mein Leitvers in meinem Leben. Und das sollte der Leitvers sein von unserem Leben. Wo es heißt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch ständig verändern durch die Erneuerung eures Denkens, sodass ihr immer besser beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, ob es gut, ob es wohlgefällig, ob es vollkommen ist. Du bist in einem Prozess drin, das ist der Behaltensprozess. Sophie ist jetzt in einem Prozess drin. Sie ist jetzt in der Jüngerschaftsschule und sie kann jetzt Dinge lernen. Sie wird auch immer wieder auf die Nase fallen, aber sie wird sich weiterentwickeln. Genauso Debbie und Schnaff, wo sie sind. Das ist jetzt nicht die letzte Krise. Entschuldigung, ich will euch nicht frustrieren. Ja? Aber das ist nicht die letzte Krise, durch die sie marschieren. Aber es ist wichtig, denn durch diese Geschichte sind sie in einem Rhythmus drin und sie prüfen ständig wieder und sie kommen wieder zurück und sie erkennen und sie werden dadurch stark. Das haben Sarah und ich haben das erlebt in den letzten 20 Jahren im Dienst. Wir haben so viele Rückschläge erlebt, aber immer wieder durch diesen Prozess, es ist praktisch wie so eine Spirale, die immer mehr ins Zentrum geht und dabei ständig auch sich zentriert. Ja? Gut. Und dann haben wir gesehen, das führt dann letztendlich zu der Ausführungsphase. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das war mir letztes Mal auch der wichtigste Punkt. Du bist, ja, du bist Nachfolger, aber nein, du bist nicht Nachfolger im Sinn, du musst nichts anderes, ich folge halt eben nach, bis der Herr mich abholt. Sondern Gott hat dich gesetzt, damit du ein Vorbild bist in dieser Welt. Gott hat dich gesetzt. Und manchmal braucht es so den Tritt in den Hintern. Ja? Debbie und Schnaff haben das erlebt. Sie sagen, jetzt gehen wir erstmal ins Missionsfeld und die nächsten 3 Jahre werden wir jetzt erstmal lernen, mal Fische züchten, schön, ja, gucken, wie das alles so läuft. Aber Gott hat ein anderes Timing. Nein, Gott sagt, okay, ihr wart jetzt genug auf der Schulbank, ich habe euch gesetzt, damit ihr habt hier den Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist Gottes Weg mit uns, das ist sein Ziel. Und ich bin auch gleich schon am Schluss, denn diese Phase, die ist im Wesentlichen von einem wichtigen Prozess abhängig, nämlich diesem motorischen Reproduktionsprozess, das wunderbare Wort, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, da führt Gott uns hin. Und zwar, es gibt dort einen Motor, ja, in diesem Wort und eine Reproduktion. Vielleicht, genau, werft das alles mal an die Wand. Es gibt dort einen Motor und eine Reproduktion. Dieser Motor, das ist der Glaube in uns. Wir kommen in eine Situation hinein und wir verzweifeln fast. Ja? Wir wollen schon schier aufgeben, weil wir zweifeln, weil wir keinen Glauben mehr haben. Wir wollen nach Hause. Ja, es ist nur noch eine Krankheit, dann ist alles erledigt. Ja? Nein, aber Gott schafft dann etwas, manchmal ein kleines Pflänzchen und sagt, haltet an mir fest, vertraut mir. Ich werde was Neues machen. Ich werde was Neues schaffen. Das ist der Glaube. Und hier haben wir einige Verse, was der Glaube in uns bewirkt. Ich muss nicht, oh, ich muss jetzt glauben. Das ist ja das Spannende. Jetzt müssten wir euch eigentlich nochmal interviewen, die Zeit ist abgelaufen, aber interviewen, wie kam das halt eben dahin, ja, dass ihr halt eben nicht aufgegeben habt, sondern weitergemacht habt. Ja? Das ist nämlich das, was Gott jetzt in uns reinlegt. Glauben muss ich nicht selbst produzieren. Sondern Glauben heißt einfach in der jeweiligen Phase zu vertrauen. Das ist ein Motor, nämlich durch den Prozess, wo sie schon jahrelang in der Nachfolge stehen mit Jesus, ist dieser Prozess, der läuft. Und Gott gibt das einfach in einen Menschen hinein, dass ich jetzt vertraue, dass ich jetzt darauf vertraue, mich darauf ausrichte und ich halte daran fest. Natürlich hätten sie sagen können, nichtsdestotrotz, wir gehen nach Hause, fertig. Versteht ihr? Die Entscheidung, die liegt immer beim Menschen selbst. Deswegen ist es wichtig, dass wir sensibel sind. Und sensibel sind und daran festhalten. Und dann halt eben auch vorwärts gehen. Das ist das führt dann sozusagen zu dieser Reproduktion. Das haben wir hier im Vers 1. Timotheus 2, Vers 2. Das ist das Ende von dem Ganzen sozusagen. Das Ende der Fahnenstange. Wo in dem Fall bei den beiden hier, wo sie jetzt reproduzieren können, wo sie jetzt einer Sophie Handreichung geben können. Das muss ja nicht immer selbst sein, sondern es kann bedeuten, ich führe Menschen zu etwas hin. Gott hat sie mit Jugend einer Mission zusammengeführt. Sie müssen diese Lehren gar nicht selbst machen, sondern sie holen sich jemand ins Boot. Und so kann das genauso in deinem Leben sein. Muss ich das alles begreifen, diesen Zettel auswendig lernen? Nein. Ich muss nur Jesus von Herzen nachfolgen und wirklich auch das sagen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte offen sein. Wo sind Menschen um mich herum, die du in mein Leben hineingestellt hast, denen ich nacheifern will und nacheifern kann? Und ich möchte meine Identität in dir stärken. Und das ist, wie gesagt, das Ganze hier. Ihr lest immer wieder diese Worte von Phasen, vom Werk, vom Prozess. Das ist die Geschichte, in der wir drinstehen. Und ich kann relaxen. Wir haben am Anfang gesagt, es ist eine amazing grace. Eine unwahrscheinliche Gnade. Und das ist wichtig. Und da komme ich jetzt zum Schluss zu einem weiteren Beispiel. Und da kommen wir jetzt zu unserem ja, zu unserem krönenden Abschluss sozusagen. Ja. Wir haben ja eben schon ein paar gesehen, wir haben nämlich jetzt noch ein paar. Die Beate und der Harald Hämmerling sind seit über 3 Jahren bei uns in der Gemeinde. Und wir haben länger darüber gebetet und Gott hat das bestätigt, auch durch die Leiter, die wir haben, dass wir jetzt den Harald als neuen Ältesten einsetzen möchten. Das sollen wir nämlich jetzt noch machen. Aber vorher habe ich die zwei einfach gebeten, nochmal nach vorne zu kommen. Kommt doch mal nach vorne. Herzlich willkommen. Ja, ich dachte, ihr erzählt mal ein bisschen kurz, also es... 5 Minuten haben wir immer. Ein bisschen, ja, vielleicht auch so, wie ihr das erlebt habt, ja, so mit der Nachfolge mit Jesus, das Nachahmen, Vorbild. Muss jetzt nicht die ganze Predigt wiederholen, aber genau.
Ja, danke da. Ja, Roland hat das schon erwähnt, mit dieser Sache, mit dem Vorbild sein. Und was er auch erwähnt hat, das war mir persönlich immer wichtig oder uns auch persönlich wichtig. Auf der einen Seite, dass wir Menschen haben in der Bibel, wie sie da mit Gott leben oder auch nicht leben auf der einen Seite. Und dann Menschen um uns herum oder auch aus Büchern, Lebensbilder, die uns dann immer wieder fasziniert haben und wo wir gesagt haben, Mensch, so wie die leben und wie die da durchgegangen sind, so möchte ich auch durchgehen. Ein Bibelvers, der uns begleitet hat von Anfang an in unserem Leben, das war, und der uns so wie der Türöffner war, in Anführungszeichen, wo wir da losgegangen sind, war Offenbarung Kapitel 3, Vers 8, wo es heißt, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das war für mein Leben von Anfang an, auch von meinem Hintergrund her, und ihr wisst dann so ein bisschen auch Bescheid, dieses Bewusstsein einfach, dass da war, ich habe wirklich eine kleine Kraft und ich wäre diesen Weg nicht gegangen, wenn nicht Gott vorausgeht und wenn ich nicht weiß, dass ein Gott da ist, der mich trägt und der mich da durchträgt. Und wie gesagt, von da waren auch immer wieder die Menschen aus der Bibel heraus Vorbilder, wie zum Beispiel Apostel Paulus, und werden wir das nächste Mal dann auch noch kennenlernen, wie er dann im 2. Thessalonicher schreibt, so nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi haben wir Mut gewonnen in unserem Gott. Und das war für mich immer wieder faszinierend, einfach zu sehen, wie Menschen aus der Bibel heraus, gerade dieser Paulus hier, wie er da, und man muss ja schon wirklich sehen, hat er gelitten, er war misshandelt worden, er hat also in Philippi da, was er da alles erlebt hat, und er war dann auch wirklich mutlos ja auch geworden. Ja. Da steckt man nicht einfach so weg. Und dann zu sagen, jetzt gehe ich in die nächste Stadt und dann passiert mir vielleicht wieder das Gleiche. Und dann eben diese Aussage hier, ich habe Mut gewonnen in meinem Gott. Und das war für mich immer so ein Vorbild, auch eben auch beim Apostel Paulus hier, für mein Leben zu sehen, ich gehe weiter an der Hand Gottes und ich schöpfe meinen Kraft und meinen Mut immer wieder neu aus Gott heraus. Auch eben dann, wie Stevie auch so und Schnaff gesagt haben, wenn man mutlos ist, wenn man verzweifelt ist, wenn es irgendwo nicht weitergeht. Oder ich denke auch an einen Vers aus dem 1. Samuel, das ist mir auch so ein wunderbarer Vers, der mir das auch immer wieder Mut gemacht hat, diesem Beispiel zu folgen. Wenn David sagt, David Kapitel Vers 4, wo es heißt, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das muss man mal, ich weiß nicht, ob man das schon mal erlebt hat, so wenn man keine Tränen mehr hat. Auch die beiden Frauen und so weiter heißt es so weiter. Und dann heißt es hier, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Auch wieder so eine Aussage, auch ein Vorbild für mich, immer wieder für mein Leben, einfach so zu wissen, dieser Mann hat das erlebt, von Gott gestärkt zu werden, von Gott herausgeführt zu werden. Und der war ja wirklich ganz niedergeschlagen, der war ja wirklich mutlos, da waren keine Tränen mehr, da war der am Boden zerstört. Und von Gott wieder aufgerichtet zu werden, wieder dann weiterzugehen, das einfach zu erleben. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, ich weiß nicht, wie sie das erlebt haben, ich weiß nicht, was dabei passiert ist, was dabei geschehen ist, aber einfach zu sehen, da ist ein Gott, der ist da. Diese Männer haben das erlebt und sie stellen sich in die Gegenwart Gottes und sie werden von Gott wieder neu ermutigt und wieder neu gestärkt und wieder neu erfrischt. So wie Psalm 142, es heißt, ich schreie zum Herrn, so laut ich kann. Ich bitte den Herrn um Hilfe. Ihm klage ich meine Not, ihm sage ich, was mich quält. Also dieser David und dieser, ja besonders in den Psalmen, haben wir ja das Leben von David so ausgebreitet. So das innere Herz dieses Mannes, wie er immer wieder neu Mut findet, mit seinem Gott weiterzugehen. Da gibt es noch ein, wie gesagt, lest einfach die Psalmen durch. Da stehen so wunderbare Dinge drin, wie Menschen auf Gott gewartet haben, wie Menschen auf Gott geharrt haben und wie sie erlebt haben, wie Gott sie da wieder herausgeführt hat. Ich möchte zum Schluss noch vielleicht eine Sache so weitergeben. Ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich ein Tagebuch geführt habe. Leider sind meine beiden Tagebücher, mit denen ich angefangen habe, da wo wir in England waren, wo wir dann nach Afrika gegangen sind, die sind irgendwo bei den vielen Umzügen irgendwo dann verschütt gegangen. Habe dann später nochmal angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, aber ich ziehe das nicht so durch. Aber ich habe da in der Vorbereitung hier nochmal so ein bisschen nachgelesen. Schön, wenn man so zurückschauen kann, so bewusst, was hast du denn damals geschrieben? Und da habe ich am 16. Juli 2004 einen Eintrag gefunden. Und da heißt es, kein Vorwärts, keine Bewegung, kein Trost. Irgendwie fehlt all das, was David erlebt und erfahren hat. Ich weiß nicht, was tun, was glauben, was schreiben. Ich weiß nicht mal, ob ich glaube und was los ist. Aber ich hoffe einfach weiter und immer wieder und immer weiter und hoffe und harre auf den Herrn. Mehr kann ich momentan nicht tun. Es liegt an ihm und an seiner Gnade. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen, dass für uns das immer wieder gelingt, wirklich auf Gott zu warten, wirklich uns an Gott festzuhalten mit allem, was wir sind, mit jeder Phase unseres Herzens und dann irgendwo wieder, so wie es Roland auch angedeutet hat, dass irgendwas dann aufbricht, dass dann irgend so ein Pflänzchen beginnt zu wachsen und irgendwann mal auch wieder das Licht kommt und wir wieder weitergehen und wieder vorwärts gehen an der Hand von Gott, an der Hand von Jesus.
Ja, in den 37 Jahren, wo wir jetzt zusammen mit Jesus unterwegs sind, da habt ihr ja jetzt schon gehört, da gab es immer wieder Momente, wo einer auch wirklich mutlos war oder am Boden war. Mal war es der Harald eine Zeit lang, mal war es ich. Und ich habe da kürzlich ein Zitat gelesen und so habe ich auch gedacht. Und sie schreibt, als junge Frau dachte ich, dass der Weg mit Jesus, wenn ich an seiner Hand bleibe, ein gerader Weg ist ohne Kurven und Schlaglöcher. Heute glaube ich, dass mein Weg trotz Kurven und Schlaglöcher mich nach Hause führt. Und das habe ich gedacht, ja, das stimmt wirklich. So habe ich auch gedacht und so denke ich jetzt auch. Also ich habe da auch meine Meinung revidiert. Und ein großes Schlagloch war für uns, dass wir ganz, ganz lange auf Kinder warten mussten. Und da war dann jeden Monat die Enttäuschung wieder. Und was mir da in den über 6 Jahren eigentlich immer wieder Trost war, das war die Hanna. Dass sie in ihrer Not immer zu Gott gegangen ist, dass sie ihr Herz unter Tränen vor ihm ausgeschüttet hat und dann wieder mit seinem Trost wieder weitergegangen ist, dass sie sich nicht in ihrer Not von Gott abgewandt hat. Und wir haben das dann einfach jeden Monat wieder neu irgendwie buchstabiert. Einfach wieder gesagt, Herr, wir möchten nicht von dir weggehen in der Not, sondern wir möchten bei dir bleiben. Aber ja, hilf uns da einfach wieder. Und irgendwie, Jesus hat uns immer wieder einfach wieder neue Kraft gegeben, wieder neue Ermutigung. Und da war mir dann gerade auch der Psalm so wichtig, schüttet euer Herz vor ihm aus, Psalm 62, dass ich einfach mit meiner Not immer zu Jesus gehe und mich nicht von ihm abwende. Und dann kam vor einige Jahre eine andere Kurve in unserem Leben und da habe besonders ich dann ganz viele Zweifel auch gehabt, auch war enttäuscht auch von Gott und Menschen. Und in der Phase haben mich auch wieder ganz viele Vorbilder dann wieder irgendwie mir einen anderen Blick wiedergeben. Und zwar war das erstens mal Josef aus der Bibel, der auch viele Enttäuschungen erlebt hat und doch an Gott dranbleiben ist. Und dann haben wir lesen beide sehr viel. Für uns sind viele, viele Bücher wirklich Seelsorge und viele Lebensbilder. Habe ich die Lebensbilder von Emmy Carmichael gelesen, Corrie ten Boom, Elisabeth Elliot, Edith Schäffer, nur einige davon, von dem Fernando haben wir sie gelesen. Und da habe ich dann einfach versucht, mir das wieder ins Herz zu nehmen, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte jetzt nicht sagen, ah ja, die machen das halt so, ich bin anders, sondern ich möchte dann sagen, du bist der gleiche Gott für sie, wie du auch für mich bist. Und wenn du ihnen wieder die Kraftgeber hast, weiterzugehen, oder da ging es besonders um Vergebung, nicht bitter zu werden, dann hast du die Kraft auch für mich. Das geht nicht von heute auf morgen, aber irgendwie, Gott ist dann der gleiche. Und diese Lebensbilder waren für uns beide meistens dann auch enorme Vorbilder wieder. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir möchten einfach auch dem nachahmen. Und so wie sie an Jesus dranbleiben sind, das soll auch wieder Wirklichkeit in meinem Leben werden, wo es vielleicht verloren gegangen ist, wo vielleicht Gott gar nicht mehr da war oder in meinem Herzen gar keinen Platz mehr gehabt hat. Und deshalb, also Jesus ist mit uns beide noch nicht fertig, und wie Roland vorher gesagt hat, es werden bestimmt noch Kurven und Schlaglöcher kommen, so wie bei Schnaff und Debbie auch, bei uns wahrscheinlich auch. Aber mein Wunsch ist einfach, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir einfach weiterhin an Jesus festhalten und auch gerade praktisch dann nicht solche Vorbilder, die dann mit Jesus weitergehen, dass wir die nicht ablehnen und sagen, das ist nichts für mich, ich bin halt anders, sondern dass wir sagen, ich habe den gleichen Gott und er ist auch in meinem Leben. Und ja, genau.
Super, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, ihr seid jetzt seit über 3 Jahren hier in der Gemeinde, und das war richtig klasse, also von vorne herein. Wir haben auch viel dafür gebetet, dass wir hier auch Leute bekommen in die Gemeinde, die Gott vorbereitet hat, auf einem langen Weg, in der Nachfolge, auch im Nachahmen, aber die Gott dann auch zu Vorbilder gemacht hat. Und ich sehe das einfach auch, heute Morgen hat noch jemand gesagt, ich dachte, er wäre schon längst Ältester. Ja? Das ist immer das beste Zeichen, wenn jemand schon als Ältester wahrgenommen wird und er ist noch gar nicht eingesetzt. Das ist einfach auch unser Wunsch. Ja? Und hier das könnt ihr einfach, ich weiß, ihr gebt das weiter an Herrn, aber ihr seid uns wirklich da auch schon zum großen Vorbild geworden, auch für Sarah und für mich. Und es ist schön, dass ihr hier seid. Und wir möchten jetzt einfach dich, Harald, einsetzen in das Amt und natürlich für euch beide gemeinsam beten und euch einen Segen Gottes stellen. Ich bitte Gerd und Martin noch mit nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt kurz noch für euch beten. Die Zeit ist nämlich abgelaufen und wir werden dann noch abschließen mit einem Lied.
Vater, ich danke ganz herzlich für diese beiden wunderbaren Menschen.